Der Politikgeflüster Podcast.
Die etablierten Parteien, die haben ja bisher ausgeschlossen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Diese Brandmauertaktik, die lässt sich jetzt gegen eine so starke AfD wahrscheinlich nicht mehr aufrechterhalten. Noch nie war die SPD so schlecht wie bei dieser Corona-Wahl. In Bahnen hat sie gerade mal 11% geholt. Für eine selbsternannte Brandenburg-Partei ist das eine Katastrophe. Das ist kein Rückenwind für die Landtagswahl im September. Das gilt auch für die Linken, den größten Wahlverlierer, denn mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht waren die größten Konkurrenten ja eigentlich noch gar nicht am Start, denn die sind als eigene Partei gar nicht angetreten. Bei der Landtagswahl geht es für die Linken um die Existenz.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Wir haben eine der schlechtesten Regierungen aller Zeiten im Land, wir haben aber auch eine der schlechtesten Oppositionen im Land. Mit wem wollen Sie denn das Land verändern?
Ja, wir wollen vor allem, und das sieht ja zurzeit auch danach aus, sehr, sehr stark werden bei den Wahlen, weil wir überzeugt sind, je stärker das BSW wird, desto mehr Druck gibt es auf andere Parteien, sich zu bewegen. Weil es ist doch ein Elend, also wie die Ampel unser Land darunter wirtschaftet, wie sie auch viele Dinge verspielt und zerstört, die Millionen Menschen aufgebaut haben, das kann so nicht weitergehen. Aber die Opposition, eben ein Herr Merz, der weitere Rentenkürzungen will, der uns mit Tauruslieferungen noch tiefer in den Ukraine-Krieg hineinziehen würde.
Aber Herr Merz regiert nicht in Brandenburg.
Nein, aber jede Stimme für die CDU ist auch ein Rückenwind für Herrn Merz. Und deswegen wäre es natürlich nicht gut, wenn die CDU stark wird, sondern deswegen sagen wir, wenn wir stark werden, ist das ein Druck auf all diese Parteien, sich zu bewegen und die Lebensverhältnisse der Menschen endlich mal wieder ins Zentrum ihrer Politik zu stellen. Das tun sie ja gar nicht.
Mit wem und mit wem nicht? AfD zum Beispiel?
Wir werden sicherlich nicht mit der AfD koalieren. Ich halte aber auch gar nichts davon, immer die AfD zum Referenzpunkt aller Debatten zu machen.
Ja, warum über die AfD reden, das ist ja grundsätzlich nie eine gute Idee, wenn man Sarah Wagenknecht zuhört. Wir machen es vielleicht wahrscheinlich trotzdem. Damit herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Sommerreihe. Wir gucken ja in der eigentlichen Sommerpause, wenn alle sich wo auch immer im Warmen, in den Bergen oder wo auch immer bewegen, auf die Landtagswahlen voraus. Und in der letzten Folge haben wir auf Sachsen geschaut. In zwei Wochen werden wir nach Thüringen schauen und heute geht es um Brandenburg. Und das ist natürlich für uns ein besonderes Bundesland. Nicht, weil es da so dieses tolle Lied dazu gibt, was Wahrheitsgehalt relativ gering ist, was Brandenburg so betrifft, mit denen so totgeguckt und so, sondern eher, weil wir ja alle hier, also alle zumindest ein Teil des Podcast-Teams aus Brandenburg kommen oder hier groß werden, hier zur Schule gehen oder was auch immer, dementsprechend besondere Beziehungen zu Brandenburg haben. Und gleichzeitig, ich glaube, das kann man schon sagen, die Wahl in Brandenburg für Brandenburg selber eine große Relevanz hat, welche Überraschung, aber auch politisch, glaube ich, was die Bundespolitik betrifft, nicht ganz unwichtig ist, denn Brandenburg war immer SPD-Stammland, zumindest viele Jahrzehnte lang und dieses Jahr sieht es hier nach allem aus, aber weiß Gott nicht für einen Sieg der SPD, insofern wird es interessant sein, darauf zu schauen, was sich hier wie entwickeln kann und was für mögliche Koalitionen hier stehen und darauf wollen wir in der nächsten Stunde gemeinsam schauen. Aber wie immer mache ich das nicht alleine, sondern wir machen das ja zusammen hier im Team und ihr kennt die Initialfrage schon. Die ist ja in jeder Folge gleich, wenn ihr an denkt, was fällt euch dazu politisch oder nicht politisch ein? Und letztes Mal haben wir an Sachsen gedacht, da ging es dann um wunderschöne Dinge, geografische Gegebenheiten. In zwei Wochen gucken wir auf Thüringen, heute gucken wir auf Brandenburg. Und AHA kann uns ja mal erleuchten, was ist denn das, was ihr einfällt, wenn sie an Brandenburg denkt?
Wenn ich an Brandenburg denke, dann denke ich an das Spreewald. Gurken, beziehungsweise die Gläser. Im Besonderen aber daran, wie ich in der vierten Klasse ein Wasserbad, also ein heißes Wasserbad eingelassen habe, um das Spreewaldgurken-Etikett abzubekommen für eine Mappe, in der wir, also in der vierten Klasse in der Grundschule, für eine Mappe, in der wir Etiketten von Produkten aus dem Land Brandenburg sammeln sollten. Das war mehr ein Bastel als Informationsprojekt, aber irgendwie war es auch ganz interessant. Und da muss ich immer an diese Mappe und die Schrubberei verschiedener Produkte denken.
Ja, also wenn ich an Brandenburg denke, dann denke ich erstmal ganz salopp gesagt an meine Heimatstadt Werder, Havel, weil ich hier aufgewachsen bin und die Stadt wirklich sehr mag und sehr zu schätzen weiß. Ja, ich wollte jetzt einfach mal auch was nicht Politisches sagen. Muss ja nicht immer was Politisches sein. Aber genau, also das ist eigentlich das, woran ich immer denke, wenn ich Brandenburg im Kopf habe. Und damit verbunden sind natürlich auch die ganze Umgebung hier, die ganzen großen Seen, die es hier gibt, was ja auch relativ speziell ist in unserem Bundesland, was auch nicht jeder hat. Und somit Finde ich das schon was sehr Besonderes.
Ja, wenn ich an Brandenburg denke, dann denke ich natürlich erstmal an die nicht nur Landeshauptstadt Brandenburg, sondern auch Deutschlands und vermutlich der ganzen Welt. Und das natürlich Werder Havel, kulturelles Zentrum in der absoluten Blüte. Wir alle wissen es. Ich komme auch aus dieser wunderschönen Stadt. Und ich mag unser Bundesland sehr, muss ich sagen. Ich finde, es hat sehr viel zu bieten, auch wenn es oft belächelt wird und so dargestellt wird, da leben überhaupt Leute, trifft man sich überhaupt untereinander in diesem riesigen Ödland? Ja, das kommt vor, zum Beispiel um einen Podcast aufzunehmen. Und ich finde, wir haben ein sehr, sehr schönes Bundesland, jetzt mal ganz abseits vom Politischen. Und was man vielleicht politisch sagen kann, steht natürlich die Landtagswahl an, bei der ich zum ersten Mal wählen gehen darf. Das große Privileg habe und ich durfte jetzt auch zuletzt bei Europa- und Kommunalwahl wählen gehen. Und auch das war ein Privileg, was ich natürlich wahrgenommen habe und das verbinde ich jetzt mit dem Land Brandenburg aktuell.
Also ich persönlich verbinde das Land Brandenburg als erstes mit irgendwie Waldbränden, ist so meine persönliche Wahrnehmung, weil eben auch in der generellen Kombination mit dem trockenen Böden und all sowas, kann ich schon die Überzeugung nachvollziehen, die ich erwähnt hatte, das Ödland Brandenburg. Und deswegen ist es somit meine erste Verbindung mit Brandenburg an sich, auch wenn ich darin lebe. Viel mehr ist mir jetzt gerade auch nicht eingefallen. Und politisch vielleicht tatsächlich die Stadt Lauchhammer fällt mir da eher ein als Werder, weil da kommen auch ein paar sehr gute Freunde von mir her. Und auch besonders interessant, da es mit die erste Stadt ist, in der die AfD eine Koalition mit einer anderen Partei gründen konnte. Ich glaube, es ist Stadtrat oder so, weiß ich nicht. Eben mit der Heimat, also ziemlich hartes Pflaster. Und es ist so das, was mir politisch momentan in Brandenburg einfällt.
Ja, wenn man an Brandenburg denkt, denkt man an Lauchhammer. Natürlich, sofort. Wäre auch meine erste Assoziation gewesen. Aber ich habe dich ja gefragt. Ist ja völlig in Ordnung an der Stelle. Übrigens, die Reihenfolge war JVTM und RB, falls ihr die Stimmen nicht erkannt habt. Man merkt, aha, ist Profi, die sagt es gleich mit dazu und Herr Riss muss quasi genannt werden. Wir sind heute nicht ganz alleine. Neben dem Gast, der gleich kommt, haben wir auch Hans wieder dabei. Hallo Hans, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, 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 danke für die Einladung.
Hans, ja, Einladung, du bist ja immer dabei. Wenn du Einladung
Ja,
brauchen wir dir
aber
nicht.
nur, ja, doch, doch, lege ich schon Wert drauf. Ja, wenn ich an Brandenburg denke, dann denke ich natürlich zum einen daran, dass Brandenburg sozusagen das Symbol für Berlin ist. Es ist das Brandenburger Tor. Wenn es ein Symbol für Berlin gibt, ist es das Brandenburger Tor. Und das Brandenburger Tor heißt ja so, weil es sozusagen der Ausgangspunkt war für die preußischen Könige, die sich durch dieses Tor Richtung Brandenburg nach Potsdam auf den Weg gemacht haben. Also Brandenburg ist sozusagen die Sehnsuchtsperspektive aller Berliner, was die meisten Berliner nicht wissen und viele Brandenburger auch nicht.
Wobei doch, das wissen sehr viele Berliner, die hier am Wochenende mit Tempo 50 über die Landstraße fahren und nach der Ampel suchen. Das ist leider kein Klischee, wie ich berichten kann. Aha, wolltest du
Dazu
noch was?
möchte ich nur
Ja,
eine Sache
schön.
ergänzen. Ja, das passiert mir oft, wenn ich mit Berliner Freunden in Potsdam bin oder auch Freunden von außerhalb, dass ja, sie mich fragen, was das denn für eine billige Kopie sei an der Brandenburger Straße. Und dann freue ich mich immer sehr zu erklären, ja, das ist das Original. Ist immer wieder schön.
Und wenn ich da noch eins dazufügen darf, in Brandenburg, genauer gesagt in Potsdam, sehen wir eines der raffiniertesten Beispiele für erfolgreiche Ansiedlungspolitik ausländischer migrantischer Arbeitnehmer. Das Holländerviertel wurde nämlich gebaut, wann war es, Friedrich II oder der große Kurfürst, egal. Der brauchte die holländischen Handwerker ganz dringend. Und um die nach Brandenburg zu locken, hat er gesagt, naja, dann bauen wir hier ein Stadtviertel mit Häusern und Straßen, wo die sich heimisch fühlen. Das ist das Holländerviertel und es hat geklappt. Also damals war Migrationspolitik oder Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte, hat andere Wege verfolgt, als man das heute macht.
Ja, und vor allen Dingen ist es auch immer eine Reise wert, das Holländer Viertel. Eine sehr schöne Gegend.
Zum Tulpenfest und Sinterklaasfest. Ja. Immer wieder schön.
Jetzt haben wir genug Kulturtipps abgegeben. Wir können jetzt umbenennen in Kulturpodcast. Aber danke für die Hinweise, völlig richtig. Lasst uns ein bisschen über die Landespolitik sprechen, die Landtagswahlen. Und das machen wir nicht alleine. Also wir sind ja alle Brandenburger Kinder. Trotzdem hat eine unserer Runden, aha, ich glaube, ich kann es auch ehrlich sagen, vorhin geschrieben, Landespolitik ist nicht meins. Ich glaube, das geht vielen so beim Blick Richtung Welt und Bund. Umso besser ist es, dass wir dafür einen Experten gewonnen haben, der mit uns auf die Wahlen schauen möchte oder darf oder will, wie auch immer. Bei uns heute zu Gast ist Thorsten Faas. Hallo, Herr Faas.
Hallo, grüß Sie, guten Abend.
Ja, Faas, vielleicht sagen Sie ganz kurz was zu sich. Wer sind Sie? Warum sind Sie genau der richtige Ansprechpartner für dieses Thema?
Ja, als ich jetzt so zugehört habe mit all den Insider-Tipps aus Brandenburg, ich habe schon viel gelernt, weiß ich gar nicht, ob ich der ultimative Brandenburg-Experte bin, aber ich bin jedenfalls Wahlforscher, das an der Freien Universität Berlin in Dahlem, wo wir als Berliner Snobs manchmal sagen, das ist gefühlt schon in Brandenburg, weil man ja so ein bisschen rausfahren muss in Berliner Südwesten. Ich bin 2017 nach Berlin gekommen, ich war vorher in Mainz und auch in Mannheim tätig, also tief im Westen könnte man sagen. Und dann nach Berlin zu kommen, 2017, das war so eine Woche nach der Bundestagswahl damals, in so ein ganz anderes politisches Setting, war sehr, sehr spannend. Und wir haben dann auch, deswegen freue ich mich, heute hier dabei sein zu können, 2019, wie wir immer noch finden, ganz spannende Studie gemacht, wo wir uns junge Menschen in Brandenburg und in Sachsen angeschaut haben, mit Blick auf unterschiedliche Wahlaltersgrenzen. Und das interessiert mich seit vielen, vielen Jahren bis heute. Wahlen, das Wahlverhalten von jungen Menschen auch im Bund, aber auch auf anderen politischen Ebenen. Und insofern freue ich mich sehr, dass ich heute Abend hier dabei sein darf.
Ja, ich habe gesehen, Sie haben auch einen sehr aktiven Twitter-X-Handle, ne, wo Sie so ein paar Ergebnisse entsprechend auch immer darstellen. Das geht aber da wahrscheinlich nicht nur um Landespolitik, ne? Da gucken Sie auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus, richtig?
Ja, in der Tat. Also das, ich meine, Landespolitik ist tatsächlich spannend, aber auch herausfordernd, weil die eigentlich so ein bisschen wie so ein Sandwich eingequetscht wird, von unten wie von oben. Ich glaube, dass wir alle so mitkriegen, was bei uns vor der Haustür passiert, im Kommunalen, im Bezirk, in der Stadt, in der Gemeinde, wo wir leben. Dass wir auf der anderen Seite dann doch zwangsläufig vergleichsweise viel über Bundespolitik mitkriegen, aber das, was dazwischen passiert, das ist wirklich schwer zu verfolgen häufig. Und ich finde, die Älteren von uns haben ja vielleicht manchmal noch eine Zeitung in der Hand, da merkt man das auch immer ganz schön. Das sind so einer normalen Lokal-Regionalzeitung, da gibt es immer so eine pflichtschuldige Seite 5 oder so oder 3, wo so ein bisschen über Landespolitik geschrieben wird. Aber das ist wirklich schwer, sich über diese Ebene einfach auch zu informieren, mitzukriegen, was da so passiert. Und genau, insofern ist es eigentlich gerade auch im föderalen System, wir haben 16 Bundesländer, super spannend, weil es da manchmal auch zwischen Bundesländern große Unterschiede gibt, aber schon häufig ein bisschen so ein Feinschmecker-Thema, könnte man sagen.
Ja, das merkt man auch ein bisschen, wenn man nachguckt, also jetzt Beispiel Intro, ne? Ich gucke ja immer nach Beispielen, die ich irgendwie benutzen kann, Clips. Das ist gar nicht so einfach. Also YouTube gibt es gar nichts über Brandenburger Landespolitik und dann in der Mediathek findet man natürlich was, aber gerne den Spaß mal machen. ARD-Mediathek, Landtagswahl, Brandenburg eingeben. Es gibt genau 3 Sachen, die rausschmeißt. So, also man muss sich dann quasi durch Brandenburg aktuell durchforsten, um zu Ergebnissen zu kommen. Ist sehr interessant. Bevor wir inhaltlich starten, noch eine technische Frage habe ich. Weil wir auf Thüringen und Sachsen auch schauen. Da gibt es diesen Thüringen und Sachsen-Monitor, der also im Prinzip im jährlichen Takt politische, gesellschaftliche Einstellungen untersucht. Wir werden auch das hören in der Sachsen-Folge auf alle Fälle, dass darüber auch gesprochen wird. In Brandenburg gibt es so ein Äquivalent ja nicht, richtig? Da gibt es keine so umfassende Erforschung. Oder korrigieren Sie mich bitte, das war nochmal wichtig, ich habe nämlich nichts gefunden.
Nee, ich glaube, das stimmt. Es gibt schon so einen Trend, so Demokratiemonitore, also die dann auch häufig den Namen des Bundeslandes tragen, zu haben. Das ist vor so ein paar Jahren an vielen Stellen initiiert worden. Der in Thüringen hat, glaube ich, echt eine lange Tradition, aber für Brandenburg kenne ich das tatsächlich so auch nicht. Da haben Sie recht.
Ja, was ich gefunden habe, ist so eine Umfrage der MAZ, die dann regelmäßig, das ist Märkische Allgemeine Zeitung, die ihre Leser dann befragt, so halb repräsentativ, halb statistisch korrekt. Sonst ist es schwierig, so. Also,
naja. Ja, auch das ist übrigens interessant. Also wer sich für Umfragen interessiert, empfehle ich immer wahlrecht.de, die eigentlich alles, was so mit Umfragen in Deutschland zu tun hat, sammeln. Und gefühlt haben wir ja so den Eindruck, dass es mehr Umfragen denn je gibt. Und ich glaube, für die Bundesebene stimmt es auch. Aber wenn man mal auf die entsprechende Seite bei wahlrecht.de geht, wo es um Brandenburg geht, dann sieht man, dass das sehr selten ist. Dass wir da also gar nicht so diese fast tägliche Begleitung von Landespolitik auch mit Umfragen haben. Da ist mal monatelang Pause, dann weiß kein Mensch, was eigentlich so in Brandenburg, demoskopisch zumindest, umfragetechnisch los ist. Und auch das ist interessant und erinnert uns irgendwie daran, wie sehr wir dann doch auf so eine Bundesebene gepolt sind und diese Landesebene häufig gar nicht so im Blick haben.
Ja, dann hoffen wir mal, dass wir heute vielleicht so ein bisschen beleuchten können, so ein paar Dinge. Ich bin sehr gespannt, weil auch bei mir ehrlich gesagt wenig Daten zu finden waren. Aber wir gucken mal. Vielleicht, Herr Faas, fangen wir mal ganz kurz generell an. Also vielleicht können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz kurz generell die Situation in Brandenburg politisch beschreiben. Was haben wir seit der letzten Wahl für eine Koalition? Wie wurde da quasi gearbeitet, um erstmal den Ist-Zustand zu kennen?
Naja, das sagen Sie so unschuldig, beschreiben Sie das mal kurz, weil tatsächlich ist es so, dass wir, wenn man so heute auf Landtagswahlen oder auch generell Wahlen schaut, da gibt es unglaublich viel Dynamik tatsächlich. Und insofern ist es tatsächlich schwer, eigentlich zu sagen, was charakterisiert eigentlich Landtagswahlen heutzutage so, wer liegt denn da gerade vorne, wer liegt denn da irgendwie hinten. Da ist tatsächlich eine ganze Menge Dynamik eigentlich zu beobachten. Wenn man dann tatsächlich auf die Landesebene schaut, dann sieht man auch dort tatsächlich, dass sich mitunter in vergleichsweise kurzer Zeit eigentlich doch viel ändert, könnte man sagen. Und wir auch auf der Ebene von Koalitionen, das haben Sie ja angesprochen, viele Unterschiede sehen. Für Brandenburg haben wir jetzt immer noch einen SPD-Ministerpräsidenten. Das haben Sie ja eingangs tatsächlich betont. Das ist eben auch die Besonderheit von Brandenburg, wenn man auf die ostdeutschen Bundesländer schaut. Brandenburg ist traditionell die Hochburg der SPD. Aber wenn man die jüngsten Wahlergebnisse anschaut, dann sieht man, dass auch das nicht mehr unbedingt der Fall ist. Der Ministerpräsident ist Dietmar Woidke, das ist inzwischen schon eine ganze Weile und steht an der Spitze einer Regierung von SPD, CDU und Grünen tatsächlich. Auch das durchaus interessant, weil das auch so ein Koalitionsformat ist, was man sich über viele Jahre tatsächlich so eigentlich nicht hätte vorstellen können, dass diese drei Parteien mal ein Bündnis schmieden. Aber auch das ist durchaus interessant und bemerkenswert, was da inzwischen so koalitionsmäßig zusammenkommt.
Wenn man sich mal die aktuelle Umfrage, es gibt so viele Umfragen gibt es nicht, haben Sie ja schon gesagt, so wenn man diesen Mix macht und den Mix aus verschiedenen Umfragen zusammenführt, dann sagt die Umfrage vom 24.06. aktuell voraus, die AfD bei 29%, BSW kommen wir gleich zu 17, CDU 16,5, SPD 16%, dann Freie Wähler 5,5 und Grüne knapp 5%-Hürde und die Linken unter der 5%-Hürde, FDP keine Rede wert, so 1,5%. Wenn man sich das Ergebnis anguckt, würde man ja erstmal zum Impuls kommen, zumindest die SPD verliert hier minus 5. Das ist ja doch eine deutliche Kritik an der aktuellen Politik der Landesregierung wäre. Also CDU ist zwar recht stabil, okay, aber Grüne und SPD verlieren. Gibt es dazu Daten, wie die aktuelle Politik bewertet wird und was sind so ein bisschen die Probleme, die die Bevölkerung quasi mit der aktuellen Politik hat?
Also das ist natürlich erstmal richtig, was Sie als Zahlen da präsentiert und referiert haben. Ich wäre trotzdem immer ein bisschen vorsichtig, wenn man nochmal sich in Erinnerung ruft, was wir eingangs schon besprochen haben, dann kann man nicht davon ausgehen, dass diese Umfragen wirklich zwangsläufig eine Reaktion auf Landespolitik sind, sondern dann muss man erstmal davon ausgehen, dass da ganz viel auch bundespolitische Einflüsse sind. Und wenn man das beispielsweise verbindet mit dem, was wir bei der Europawahl gesehen haben, dann spiegelt das ja durchaus wider, für wen es gerade besser, gerade schlechter läuft. Das stimmt nicht auf den Prozentpunkt genau. Aber jetzt zu sagen, das ist ein exaktes Abbild, eine exakte Reaktion der Menschen in Brandenburg auf das, was sie an Politik wahrnehmen, ich glaube, dann würde man überschätzen, wie viel Landespolitik Menschen wahrnehmen. Insofern, dass es für die SPD, aber auch Grüne, FDP gerade nicht gut läuft, auch für die Linke, das hat viel mit der Gemengelage, wie wir sie politisch insgesamt sehen, zu tun. Denn interessant ist ja durchaus, da kommen wir sicher drauf, nochmal darauf zu sprechen, dass die Menschen mit ihrem Ministerpräsidenten gar nicht so unzufrieden sind beispielsweise. Und das ist häufig was man, wenn wir dann doch auf die wenigen Umfragen schauen, die es gibt, was man auf der Landesebene feststellt, dass das nicht unbedingt so ein großes, insgesamt stimmiges Bild ergibt, sondern dann sieht man häufig mal gute Werte für einen Ministerpräsidenten, schlechte Werte für seine Partei. Und genau das macht dann auch Landtagswahlkämpfe immer so spannend, weil am Ende sortiert sich das manchmal dann doch in die eine oder andere Richtung. Aber das passiert wirklich manchmal erst in den 1, 2, 3 Wochen vor der Wahl. Und davor sind es doch eben, ich habe es gerade schon gesagt, viele bundespolitische oder sagen wir es allgemeine Einflüsse von anderen Ebenen, die da eine Rolle spielen.
Wobei das ja eine Parallele ist zu den anderen Bundesländern. Also auch in Sachsen und Thüringen haben wir relativ beliebte Regierungschefs, die trotzdem mit ihren Parteien in aller Regel nicht die im höchsten Umfragewert haben. Ist ja vielleicht eine Gemeinsamkeit hier an der Stelle.
Ja, das ist tatsächlich auch spannend. Und dann vielleicht reden wir auch noch über Medien an ein, zwei Stellen. Es gibt dann immer so eine Überraschung am Wahlabend, dass jetzt schon wieder sich auf der Zielgerade ganz viel verschoben hat. Dabei, wenn man ehrlich ist, Sie haben das ja auch gerade dankenswerterweise angesprochen, das ist eigentlich ein Muster, was wir ganz, ganz häufig sehen, dass genau diese Bekanntheit, Beliebtheit von Ministerpräsidenten auf der einen Seite die Wahlprozente oder die Wahrscheinlichkeiten für die Parteien, dass das wirklich auseinanderfällt und am Ende aber häufig dann eben doch nochmal sich aufeinander zubewegt. Aber Journalistinnen und Journalisten sind dann trotzdem am Wahlabend mal ganz, ganz fasziniert und begeistert, dass schon wieder auf der Zielgeraden sich noch ganz viel getan hat. Gut, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man irgendwie auch was interessant verpacken muss. Aber so aus wissenschaftlicher Sicht ist es oft frustrierend zu sehen, dass so ein Muster, was sich tatsächlich immer, immer wieder wiederholt, eigentlich dann gar nicht mal rezipiert und wahrgenommen wird, sondern es so eine Faszination für den Moment irgendwie gibt. Das ärgert mich manchmal.
Ja, da fragen wir
mich auf die. Ich wollte nur kurz sagen, ich freue mich auf die extra 3 Zusammenschnitte und alle möglichen Satire-Magazine von Wahlkampf, Schlappen oder welcher Begriff auch immer verwendet wird.
Ja, wird schön geframed. Wir fragen am besten mal den besten Journalisten in unserer Runde, Hans. Du kannst ja gerne dann ansetzen.
Ja, und zwar ist das einer, der vor 50 Jahren selber Politikwissenschaft studiert hat. Und ich möchte das, was Herr Fraß sagt, nachhaltigst und nachdrücklichst unterstützen. Wir haben damals, das war wirklich in den 70er Jahren, haben wir regelmäßig Wahlanalysen gemacht. Das war eben damals Bundesrepublik, also Westdeutschland. Das war überschaubar, weil es tatsächlich in der Regel 3 Parteienparlamente gab. Das war es dann. Und die Regierungs-, und zwar in Bund und Ländern, die Regierungszusammensetzungen waren auch überschaubar. Und das Muster, was sich damals eigentlich immer erkennen ließ, war, dass die Landtagswahlen von den Wahlbürgerinnen und Bürgern benutzt wurden, um der jeweils regierenden Bundeskoalition eins reinzuwirken. Ja, es war immer, also es hat praktisch nie eine oder ganz selten eine amtierende Bundesregierung geschafft, dass ihre Parteien dann bei Landtagswahlen auch nur annähernd so gleich hohe Ergebnisse hatten, sondern in aller Regel waren Landtagswahlen Denkzettelwahlen. Das ist das Muster, was wirklich seit mindestens 50 Jahren sich beobachten und nachvollziehen lässt. Und das gilt aktuell noch viel mehr. Und es gilt jetzt auch durch die neu auftretenden Parteien, neuen Konstellationen. Da sind ja die Möglichkeiten, sowohl die Möglichkeiten des Denkzettels sind vielfältiger geworden, als auch die Anlässe für die Unzufriedenheit sind vielfältiger geworden. Allerletzter Punkt. Am Samstag hatte ich an einem öffentlichen Gespräch mit Bodo Ramelow teilgenommen. Da ging es auch um die Perspektiven Landtagswahl Thüringen. Und Ramelow zitierte dann Äußerungen, also seine Partei, die Linke, die trödelt da irgendwo bei 15% oder so rum, was ja schon viel ist für die Linke. Aber er als Person, es gab dann in Umfragen die Direktwahlfrage, wenn ihr den Ministerpräsidenten direkt wählen könntet, wie würde denn dann Bodo Ramelow abschneiden? Ja, 50%. Also die Hälfte der wahlberechtigten, repräsentativ befragten Bürger in Thüringen würden den Ministerpräsidenten dieser Linkspartei, die sie als Partei generell abstrafen, aber direkt wählen. Das ist auch so eine Tendenz, die für andere Bundesländer ähnlich gilt.
Hatte ich ja vorhin gesagt, dass das quasi in allen sich zieht, in Thüringen besonders, aber auch in Sachsen sehen wir das ja. Ich will dir übrigens an einer Stelle ein bisschen, also du hast mit der Grundansage ja nicht falsch gelegen. Herr Faas hat ja auch gesagt, dass man quasi immer Bundespolitik in Landespolitik mit einbezieht und bei der Wahl reflektiert. Aber die Ergebnisse der SPD, auch in der Zeit der Großen Koalition, waren trotzdem sehr stabil. Ich habe gerade mal geguckt, also 2004 31%, 2009 33%, 2014 31%. Erst 19 sind sie auf 26 gefallen und jetzt liegen sie aktuell knapp unter 20 sogar. Also ich will damit sagen, die SPD hatte immer, ich kann mich an meine eigene Studienzeit erinnern, also mein Professor politische Theorie, Heinz Kläger, hat immer gesagt, Brandenburg und der starke Mann, also der Ministerpräsident, besonders wichtig. Und da hat man scheinbar noch Sachen so ein bisschen verziehen oder stärker auf so einen Brandenburger Typ verwiesen, wie auch immer. Und man sieht jetzt, dass es schon nochmal stärker durchwirkt. Also meine These wäre so ein bisschen erfasst, vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen, dass es jetzt in den letzten Jahren noch stärker geworden ist, dass diese Wirkung der Bundespolitik, vielleicht auch, weil man mit der Ampel und der Politik so enttäuscht ist, dass man das noch stärker durchwirken lässt, inklusive Rechtsruck.
Naja, ich glaube, beides ist letztlich richtig. Wenn man sich das 2019er Ergebnis anguckt, Sie haben es angesprochen, 26,2%, das war eigentlich ein schlechtes Ergebnis. Aber wenn man sich mal anguckt, wo die Umfragewerte davor lagen, dann waren das 22, 21, 17 teilweise. Und zwar nicht 3-4 Monate davor, sondern noch im August 2019, also ein Monat vor der Landtagswahl. Und das meinte ich eben damit, dass man, das ist völlig richtig, das ist erstmal so ein Reflex auf Bundesebene. Aber wenn dann wirklich der Wahlkampf im Land anfängt, wenn die Wahlbenachrichtigung kommt, wenn dann vielleicht auch Fernsehduelle stattfinden, dann fangen Menschen eigentlich an, darüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich für das Land potenziell, ja? Und das ist häufig der Moment, wenn dann, zumindest wenn der Ministerpräsident beliebt ist, das ist natürlich die notwendige Voraussetzung dafür, wenn sie dann anfangen, genau über den nachzudenken und sagen, oh, eigentlich macht er das gar nicht so schlecht. Und das ist natürlich auch genau die Hoffnung von Ramelow, Kretschmer oder natürlich auch Woidke, dass daraus am Ende so ein Momentum potenziell erwächst. Und das sieht man eben tatsächlich sehr, sehr oft. Also insofern gibt es, glaube ich, so eine Baseline, die ganz, ganz stark, das haben Sie ja, Jessen, ja gerade auch angedeutet, bundespolitisch geprägt ist. Dagegen kommt auch kein Landesverband erstmal an. Dafür sind die gar nicht sichtbar genug. Aber so auf den letzten Metern passiert dann häufig noch wirklich eine ganze Menge. Und nochmal, deswegen ist das echt eigentlich immer ein sehr, sehr spannender Anwendungsfall.
Ja, wenn ich noch was dazu sagen darf, es hat natürlich extrem viel dann auch tatsächlich mit den Personen zu tun. Also Brandenburg hatte ja zwei frühe SPD-Ministerpräsidenten, die sozusagen als Personen, ich will nicht sagen verehrt wurden, aber ein Deichgraf ist Woidke natürlich nicht. Und ein ehemaliger hoch angesehener, ob zu Recht oder nicht, Konsistorialpräsident ist Woidke auch nicht. Und es funktioniert dann im Übrigen auch andersrum. Gerhard Schröder wäre 1998 niemals Kanzlerkandidat der SPD geworden, wenn nicht bei den Landtagswahlen zuvor die Niedersachsen ihn mit einer granatenmäßigen Mehrheit, ihn beziehungsweise die SPD, zum Ministerpräsidenten gemacht hätten. Das heißt, das Wahlvolk kann in Ausnahmesituationen auch durch Landespolitik bundespolitische Karrieren und Weichenstellungen befördern. Das war, ich komme ursprünglich aus Niedersachsen, das war in Niedersachsen damals ein ganz bewusstes, jedenfalls im SPD-Klientel, ein ganz bewusstes strategisches Wählen. Und niemand hat das besser begriffen als Oskar Lafontaine. Das war ja die Rivalität damals zwischen den beiden. Wer wird Kanzlerkandidat der SPD? Am Abend der niedersächsischen Wahl, nachdem das vorläufige Endergebnis vorlag, hat Lafontaine bei Schröder angerufen und hat auf Grundlage dieses Ergebnisses gesagt, herzlichen Glückwunsch, Kandidat. So, und das war ein direktes Resultat von gezielten und bewussten Wahlverhalten auf Landesebene.
Sehr schön. Tim.
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich die Ausführung gerade zu der Bedeutung von Personen im Verhältnis zu Parteien bzw. Landes- zu Bundesebene sehr interessant fand und dem Ganzen mal so sozusagen sehr zustimmen kann, was auch meine Wahrnehmung ist. Ich möchte gerne wieder zum Thema zurückkommen der eigentlichen Folge und auf das Wahlverhalten in Brandenburg zu sprechen kommen. Und wir haben uns dieselbe Frage bei Sachsen gestellt und wir werden sie uns auch bei Thüringen gestellt haben. Und die ist, wie einflussreich sind eigentlich Faktoren der Geografie, also ländliche Region oder städtische Region? Gerade in Brandenburg ist das ja sehr interessant, weil man das Land ja so ein bisschen teilen kann in den Speckgürtel um Berlin drumherum, wo man eher die kleineren Städte hat, wo es ein bisschen dichter besiedelt ist, wo sicherlich das Wahlverhalten auch anders sein wird als in den äußersten Randregionen, zum Beispiel in der Lausitz, auch aufgrund der Strukturschwäche potenziell. Und da würde ich mal die Frage an Sie richten, Herr Faas, wie schätzen Sie das ein? Welchen Einfluss hat das Ganze?
Das ist ein spannender Punkt und natürlich gibt es da riesige Unterschiede. Zugleich, vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer oder Sie ein paar Karten zur Europawahl gesehen. Da war Ostdeutschland insgesamt recht blau mit so ein paar ganz wenigen Einsprengseln. Potsdam war grün, da waren tatsächlich die Grünen die stärkste Partei bei der Europawahl. Und dann gab es noch tatsächlich einen weiteren Landkreis, nämlich Potsdam-Mittelmark, wo die CDU die stärkste Partei war. Ansonsten war Brandenburg blau, wie auch weite Teile der anderen ostdeutschen Bundesländer. Also insofern, jetzt kann man sagen, das ist nur ein sehr begrenzter Ausschnitt, das ist nur die stärkste Partei. Aber man merkt schon, es gibt, das will ich damit sagen, schon auch Bewegungen, Entwicklungen, die letztlich überall greifen, dann vielleicht ein bisschen unterschiedliche Niveaus produzieren, aber dem können sich dann bestimmte Teile des Landes auch nur schwer entziehen. Trotzdem, Stadt, Land, darüber reden wir sehr, sehr viel in der jüngeren Vergangenheit und zwar nicht nur in Deutschland. Wir hatten ja kürzlich jetzt auch eine Wahl in Frankreich, wo man wieder mal auf Stadt-Land-Unterschiede verwiesen hat. Wir wählen in Großbritannien. Auch da wird die Rede davon sein, dass es strukturstarke, strukturschwache Länder gibt. Wir wählen in den USA, wo es immer heißt, der mittlere Westen, diese Flyover-States, über die man nur drüber fliegt, um von der West- zur Ostküste und zurückzukommen. Auch die zeigen ein besonderes Wahlverhalten. Und warum? Weil ich will jetzt gar nicht sagen, dass das stimmt, aber es geht eben, das ist jetzt eine Binse, aber trotzdem, es geht ja nicht nur um Fakten, sondern es geht ja auch um Empfindungen und Gefühle, weil Menschen häufig das Gefühl haben, dass sie nicht gesehen werden, dass sie nicht wahrgenommen werden, dass man vielleicht auch Politik gegen sie macht und da ist dann sowas wie Infrastruktur, wo viele Menschen das Gefühl haben, da bricht was weg, da sind wir benachteiligt gegenüber städtischen Regionen. Das befeuert dann vielleicht auch solche Wahrnehmungen. Und genau sowas produziert dann tatsächlich Unmut, der in Zeiten, in denen eben auch viele Protestparteien in Anführungszeichen zur Wahl stehen, ein Ventil findet. Und das werden wir, fürchte ich, auch bei diesen Wahlen, bei aller Dynamik, die sich dann noch entfalten kann. Aber das werden wir sicher auch im Herbst bei den Landtagswahlen dann sehen, dass wir in ländlichen Regionen stärkere Unterstützung der AfD, möglicherweise auch des BSW sehen werden. Und gerade die in Anführungszeichen etablierten Parteien sich dort besonders schwer tun. Umgekehrt, und das zeigt dann eben auch, dass es nicht nur was mit dem Wohnort zu tun hat, sondern dass wir natürlich darüber hinaus auch bestimmte Selektionsmuster haben. In Städten leben halt auch andere Menschen. Ich meine es gar nicht wertender, sondern eher als Beschreibung als in städtischen Regionen. Ne? Diese Hochburgen der Grünen, das sind typischerweise Universitätsstädte. Ne? Das sind so die ersten großen Durchbrüche auch, wo die Grünen die ersten Bürgermeister hatten und dass Potsdam eben auch bei dieser Europawahl eben jetzt grün geblieben ist, ist halt auch bezeichnend. Also ich glaube, es ist so eine Mischung, was es dort an Interessen gibt und auch eine Frage von Respekt gesehen werden, tauchen wir, die wir hier leben, überhaupt auf in der Politik. Das ist das eine, aber natürlich spielen auch einfach die Merkmale, die Menschen haben, die dann auch unterschiedlich auf so ein Land verteilt sind, eine sehr, sehr große Rolle.
Wir haben ja, glaube ich, in Brandenburg auch als Ergänzung vielleicht die Unterschiede zwischen Speckgürtel und Nicht-Speckgürtel sind ja auch sozioökonomisch unbestreitbar. Die Arbeitslosenquoten sind im Norden und Süden deutlich höher, schon seit Jahren deutlich höher. Wir haben eigentlich Deinfrastrukturalisierung da in diesen Bereichen, weil das Land Brandenburg ja solche Zentren sich aufbaut. Also siehe jetzt zum Beispiel Tesla, ne, als so ein strukturelles Zentrum, aber alles um Berlin drumherum. Und dann passt das, was Sie gesagt haben, glaube ich, ziemlich gut, dass man sich da irgendwie entkoppelt fühlt. Hans, wolltest du Bezug
Das ist dazu? Total interessant. Nur eine kleine Fußnote dazu, weil das zeigt dann auch die Grenzen von solchen Karten als Darstellungen, weil den Speckgürtel, den sieht man eigentlich nicht. Zumindest nicht, wenn man sich Stadt- und Landkreise anschaut, weil die Landkreise in Brandenburg inzwischen mit Ausnahme von Potsdam als Stadt so groß sind, dass die eigentlich immer auch beides vereinen. Ne? Also insofern ist das ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, dass man eigentlich da was anschauen müsste, was mindestens die Aufteilungen in Landkreise so nicht widerspiegelt. Das nehme ich gerne mal so mit. Das finde ich einen spannenden, wichtigen Punkt. Gerade wenn man solche Bundesländer anschaut, wo die Landkreise flächenmäßig riesig sind tatsächlich.
Hans, solltest du Bezug aufnehmen? Dann gerne.
Ja, direkt dazu. Das ist wirklich ein extrem wichtiger struktureller Hinweis, denn wir erleben diese Stadt-Land-Problematik auch dann in der politischen Zuordnung und in der politischen Selbstverortung von Bürgern und Wahlbürgern. Das erleben wir wirklich international. Sie haben die USA erwähnt, in Frankreich ist es genau das Gleiche. Und es hat etwas zu tun mit den modernen Zeiten, die dadurch gekennzeichnet sind. Wir haben auf der einen Seite unglaubliche Tendenzen zur Zentralisierung und zur Allgegenwart von jeder Information, die man nur haben will durch Internet und andere Möglichkeiten. Und gleichzeitig haben wir Dezentralisierungen und Prozesse des Abhängens. Das hat dann was mit Strukturreformen zu tun. Dann werden Krankenhäuser geschlossen, dann werden Kreisverwaltungen wegverlagert. Das heißt, die Gegenläufigkeit dieser Tendenzen, die sorgt dann dafür, dass Menschen sich in solcher Scherensituation befinden, wo sie dann auch noch wie in den berühmten Echokammern sich selbst und ihre Besorgnisse dann auch noch wechselweise verstärken. Und Sie haben ja recht, in Städten, vor allem Universitätsstädten, leben in aller Regel andere Menschen, die sich selbst kulturell anders definieren als in den ländlichen Regionen. Berlin, das alte West-Berlin der 80er Jahre, da lebten mehr Menschen, die ursprünglich aus Baden-Württemberg kamen, als in vielen baden-württembergischen Mittelstädten. Das waren Baden-Württemberger und Baden-Württembergerinnen, die einen Föhn gekriegt haben und raus wollten aus dieser spezifisch baden-württembergischen dörflichen Enge. Und diese Prozesse der soziologischen und sozialpsychologischen Entmischung, die spielen dann in der Selbstwahrnehmung und im Wahlverhalten eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und die kriegt man mit den üblichen sozioökonomischen Karten und Daten gar nicht hinreichend auf die Reihe, glaube ich.
Aha.
Ja, das, was Hans gesagt hat, war ein sehr guter Punkt. Ich merke das sehr, sehr stark an der Uni, den Clash zwischen ErstakademikerInnen aus dem Brandenburger Umfeld häufig und ja, Zugezogenen, auch wenn ich den Begriff an sich nicht so super finde. Ich habe eine ganz andere Frage zum Wahlkampf. Und da möchte ich Bezug nehmen auf einen Podcast, den ich gehört hatte kürzlich, Schuler, Fragen, was ist? Ist das Format? Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Der hat ein Interview geführt mit Jan Redmann, also Brandenburgs CDU-Chef. Und was ich sehr interessant fand in diesem Interview, waren seine Wahlkampfstrategien. Und da hat er das Bild einer Bank genommen, mit der er durch Brandenburg ziehen möchte, um Wahlkampf zu betreiben. Also letztlich das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Was ich mich frage, ist, wie sinnvoll ist das? Also wird diese Wahlkampfstrategie aufgehen oder halten Sie sie für sinnvoll? Und welche Wahlkampfstrategien verfolgen die anderen Parteien in Brandenburg aktuell?
Wir haben ja schon viel über Ministerpräsidenten gesprochen und warum wir häufig diese Asymmetrie sehen, hat wahnsinnig viel mit Bekanntheit zu tun. Das sieht man manchmal auch in diesen einschlägigen Umfragen, die beispielsweise Infratest DIMAP für die ARD macht. Da lohnt es sich manchmal ganz genau hinzuschauen, wenn die nämlich einerseits Werte ausweisen, wie zufrieden Menschen mit dem Politiker oder der Politiker sind und wie unzufrieden sie mit dem sind. Und wenn man sich diese Werte mal anschaut und einfach das eine plus das andere addiert, dann landet man häufig bei Werten, die sehr, sehr, sehr weit weg sind von 100%. Und das liegt daran, dass alle anderen, die da sozusagen weder zufrieden noch unzufrieden sind, sagen, den kenne ich gar nicht. Und wenn man das beispielsweise für den CDU-Spitzenkandidaten anguckt, ich habe es hier gerade vor mir, deswegen kann ich jetzt so tun, als hätte ich all diese Zahlen auswendig im Kopf, dann waren das ist die letzte Mal, dass diese Frage gestellt wurde, für Jan Redmann 11%, die zufrieden waren, 17%, die unzufrieden waren, das sind zusammen 28%. Das ist sein Bekanntheitsgrad, den er damals hatte, und der wird inzwischen nicht dramatisch höher sein. Das heißt, 3 von 4 BrandenburgerInnen kennen den Spitzenkandidaten der CDU aktuell nicht. Der Wert für Voigt liegt bei 86%. Nur, dass wir mal so ein Gefühl dafür kriegen, von welchen Ungleichheiten wir tatsächlich reden und warum diese Position des Ministerpräsidenten so wichtig ist. Klammer auf, weswegen die häufig auch, wenn es denn Wechsel gibt, wie etwa gerade in Rheinland-Pfalz, man das in der Legislaturperiode macht, damit der Neue sich schon mal etablieren kann. Klammer zu, Ende. Was bedeutet das für so einen Spitzenkandidaten, der dann da sich bekannt machen muss? Der muss wirklich über die Dörfer ziehen, etwas salopp formuliert. Der muss sich wirklich quasi den Menschen persönlich bekannt machen. Das ist unglaublich viel Arbeit, das ist wahnsinnig viel Kernarbeit. Aber wenn wir sagen, so eine Landesberichterstattung in Medien, die gibt's kaum, darüber kann er sich kaum bekannt machen, dann bleibt ihm letztlich nicht viel anderes übrig. Könnte natürlich Werbung irgendwie in Social-Media-Plattformen kaufen, aber auch die wird letztlich begrenzt sein. Also so eine persönliche Ansprache, und deswegen fangen die damit auch inzwischen so extrem früh an, das ist tatsächlich der beste Weg, um sich bekannt, idealerweise dann auch beliebt zu machen. Aber daran sieht man eben auch, dass so eine Position eines Herausforderers wirklich eine fundamental andere ist, als jetzt die eines Amtsinhabers, der all diese Bekanntheitssorgen sich überhaupt nicht machen muss.
Also wir haben jetzt in den letzten paar Minuten gehört, also eine grundlegende gewisserweise Basisvorstellung der ganzen Situation. Mich persönlich aber interessiert eigentlich mit am meisten, wovor man auch am meisten Angst haben sollte, eben die Rolle der AfD generell. Und insbesondere jetzt durch den neuen Player, den BSW, ist halt die Problematik, dass wir jetzt nicht mehr so etwa ein problematisches Parteienbündnis eben haben, auch wenn das BSW wahrscheinlich um einiges schlimmer noch ist, als nicht weniger schlimmer ist als die AfD, tut mir leid, ist jetzt die Frage, inwiefern eben dieses BSW eben auch profitiert eben von der AfD und die anderen. Ja, eben, und die anderen auch drunter leiden. Die anderen Parteien.
Also, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil das BSW ist erstmal ein Player neu. Da haben wir jetzt nicht logischerweise jahrzehntelange Erfahrungswerte. Und noch dazu weiß dieses Bündnis, das kam ja auch in den Clips am Anfang vor, so ein paar Besonderheiten auf. Das ist die erste Partei, die zumindest auf Bundesebene, die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch an eine Schill-Partei, die es mal in Hamburg gab, aber es ist trotzdem seit langem und auch auf Bundesebene die erste Partei, die den Namen einer Person im Namen der Partei trägt. Im Ausland haben wir das schon lange, aber für Deutschland ist diese Art von Personalisierung erstmal neu. Und dann kann man sagen, das nützt der Partei gerade total, weil zumindest in bestimmten Kreisen die Galionsfigur bekannt und auch sehr beliebt ist. Bei anderen ist sie total unbeliebt, aber das ist gar nicht schlimm. Sie mobilisiert jedenfalls, das ist das eine. Das zweite ist, dass ich weiß nicht, wie ihr so über Politik und die Konfliktlinien, die wir so im politischen Raum haben, nachdenkt. Aber häufig würde man sagen, naja, wir haben so eine ökonomische Achse, links mehr Staat, rechts mehr Markt. Und wir haben aber auch sowas Kulturelles. Wollen wir ein progressives, modernes, weltoffenes Land sein? Oder wollen wir auf der anderen Seite ein eher traditionsbewusstes, konservatives, nicht so offenes Land sein? Und normalerweise verbinden sich diese beiden Logiken immer, dass man sagt, politisch links ist dann zu sagen, ja, Staat, Wohlfahrtsstaat, Umverteilung, das ist schon gut und wir wollen aber auch progressiv offen sein. Das sind so zwei linke Positionen und rechts wären eben eher die beiden, dass man sagt, nee, der Markt soll das regeln und so konservative Werte, Traditionen sind auch okay. Das BSW versucht eigentlich, zwei konträre Positionen miteinander zu verbinden, nämlich durchaus zu sagen, ja, wir sind schon links, wir sind ja eine Abspaltung der Linken, wenn man so will, vor allem in diesem eher ökonomischen Sinne, aber diese woken Linken, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die haben den Kontakt zu den echten Interessen und Bedürfnissen der Menschen verloren und setzen sich nur noch für diese ganzen woken Themen und all diese Minderheiten, ich polemisiere mal ein bisschen ein, das sind wir nicht. Und in der Logik dessen, was ich eben gesagt habe, ist das also eine weniger offene, sieht man ja auch bei Migrationsthemen eher so ein bisschen restriktive, konservative Position kulturell in Verbindung mit aber einer ökonomisch linken Position, das hatten wir so noch nicht. Und das ist die spannende Frage. Gelingt es tatsächlich, diese Kombination dauerhaft zu etablieren? Auch das ist im Ausland an verschiedenen Stellen durchaus schon gelungen. Oder passt es einfach doch auf lange Sicht nicht so zusammen? Und das war jetzt ganz viel Antwort, sorry, aber eigentlich nur der Versuch zu sagen, das ist ein Experiment, was wir da gerade erleben, von dem wir ehrlicherweise nicht ganz genau wissen, wie das am Ende ausgeht. Ich glaube, bei der Europawahl gab es so ein bisschen Enttäuschung an einigen Stellen sogar, dass es dem BSW nicht gelungen ist, noch mehr Wählerinnen und Wähler von der AfD rüberzuziehen. Ganz viele sind von den Linken und von der SPD gekommen, wo man eben auch merkt, das ist links, aber auch so ein bisschen populistisch und heißt für mich ehrlicherweise nur, da ist unglaublich viel in Bewegung gerade und gerade wenn es dann um Wahlentscheidungen am Ende geht, naja, ich meine, wir haben ja eben gehört, erste Wahlentscheidungen haben kürzlich stattgefunden oder stehen jetzt auch im Herbst bevor. Ich meine, in diesem Moment, in dem ich da mein Kreuzchen setze, muss ich ja all diese verschiedenen Überlegungen irgendwie sortieren für mich. Dann kann ich mir überlegen, wähle ich jetzt doch Wojtko oder wähle ich Protest oder wähle ich ökonomisch oder wähle ich eher kulturell. Am Ende ist dann die Frage, was ist denn mein Kriterium, was ich eigentlich anlege? Woran denke ich in dem Moment? Und genau darum werden die Parteien intensivst kämpfen und das macht Politik so unübersichtlich in diesen Zeiten, aber eigentlich auch ganz spannend.
Ja, ich durfte jetzt sehr lange warten, aber habe natürlich dafür auch sehr viele interessante Beiträge gehört. Deswegen ist es gar nicht schlimm. Aber ich würde noch mal so ein bisschen zurückkommen wollen auf die gesellschaftliche Lage in Brandenburg. Also was finde ich noch mal ganz interessant wäre so zu erfahren, was denn so die Themen sind, die Menschen in Brandenburg interessieren. Gerade jetzt in Anbetracht der Wahlen, welche Themen da an vorderster Stelle stehen und welche eher nicht so interessant sind, wenn es um die Wahlentscheidung der Bürger geht. Da hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass beispielsweise so Themen wie der Klimaschutz zum Beispiel eher in den, zumindest auf Landesebene, eher weniger an Bedeutung, also eher an Bedeutung verloren haben insgesamt, weil die ja mal solche Themen ja wirklich mal früher sehr bedeutend waren und sehr viel Einfluss hatten auf Wahlentscheidungen. Und da würde mich mal interessieren, was jetzt aktuell die, ja, ich sag mal, wichtigsten Themen für die Bevölkerung in Brandenburg sind, ob da so Themen wie Migration zum Beispiel eine Rolle spielen oder ob es dann andere wichtige Punkte sind, die Brandenburgerinnen und Brandenburger interessieren?
Ich muss nur ein bisschen schmunzeln, weil das sind alles super interessante Fragen, die man aber nur ganz schwer mit einem Satz immer beantworten kann. Zumindest mir gelingt es nicht so gut. Also erstmal ist genau, glaube ich, die Frage nach den Themen eine der Haupttreiber für diese Dynamik und Unübersichtlichkeit, die ich eben schon mal versucht habe zu skizzieren. Wenn wir einfach mal so die letzten 2, 3, 4 Jahre Revue passieren lassen, was da alles schon an sozusagen ganz oben auf der politischen Agenda stand und eben auch dann in den Bundesländern durchaus so rezipiert worden ist, dann sieht man einfach, wie viel wir auch sozusagen wegschaffen müssen als Gesellschaft, aber auch als Politik. Das ist sozusagen Nahost. Davor hatten wir Inflation, Energie, davor Krieg Russland, Ukraine. Wir hatten kaum Corona hinter uns gelassen. Davor gab es sozusagen 2015 fortfolgende Migration. 2019 war dann diese Europawahl, die so grün war. Also das ist schon unglaublich schnelle Abfolge von Themen. Und mit diesen Themen sind ja immer auch bestimmte Kompetenzvermutungen verbunden, ne? Dass man sagt, okay, jetzt ist Migration ein wichtiges Thema. Wer kann denn das lösen? Vermeintlich oder auch tatsächlich. Dann werden Leute das anders beantworten, als wenn sie gerade die Frage umtreibt, wer für mehr Gerechtigkeit sorgen kann oder wer einen besseren Klimaschutz machen kann. Deswegen ist es so wichtig, was wir thematisch eigentlich diskutieren. Dazu kommt, und als ein Satz dazu noch, natürlich sehen wir just in diesen Zeiten sehr viel Migrationsthemen oben auf der Agenda. Und auch das ist spannend, weil es offenkundig nicht, wie soll man sagen, perfekt korreliert beispielsweise mit etwa der Zahl der Menschen mit Migrationsgeschichte, die irgendwo leben, sondern das kann ganz anderes. Es können Ängste sein, es können irgendwie mediale Botschaften sein, die transportiert werden. Also ein Problem für wichtig zu halten, heißt noch lange nicht, dass man das in seinem persönlichen Umfeld erlebt, sondern das kann auch durch ganz andere Quellen da hoch gepusht werden. Bei all dem muss man aufpassen, dass man auch nicht so tut, als gäbe es nur einen Typus von Menschen in Brandenburg, sondern wenn wir über Speckgürtel reden, wenn wir über Jung und Alt reden, dann sind damit natürlich auch ganz andere Problemwahrnehmungen verbunden. Die Herausforderung ist, glaube ich, trotzdem, das merkt man ja auch, was politisch gerade versucht wird, dass das Thema Migration, Integration weit, weit oben auf der Agenda steht und man politisch, glaube ich, aktuell das Gefühl hat, dass man da kaum dran vorbeikommt tatsächlich.
Ja, ich finde, Sie haben das gut auf den Punkt gebracht. Ich denke, Migration ist in der gesamtbundespolitischen Debatte sehr, oder dieser Thematik wird mehr Gewicht beigemessen, als es vielleicht notwendig wäre, gerade durch den Einfluss der Medien. Mit Wahlkampf und Medien haben wir uns auch schon recht gut beschäftigt, weswegen ich denke, dass wir darauf nicht nochmal explizit eingehen müssen. Worauf ich aber gern nochmal kurz Bezug nehmen würde, ist die Rolle der Historie Brandenburgs, weil das auch bei den anderen Bundesländern Thema war, beziehungsweise Thema gewesen sein wird. Und zwar war ja Brandenburg auch Teil der DDR, hat also das SED-Regime erlebt und hat dementsprechend natürlich einen bisschen anderen Background, gerade bei den älteren Bevölkerungsschichten. Und da würde ich Sie gern fragen, inwiefern ist das relevant für potenzielle populistische rechte Gesinnung und inwiefern ist das auch relevant im Hinblick auf den Russland-Ukraine-Konflikt zum Beispiel? Also eine gewisse Russland-Nähe bzw. Ablehnung Amerikas, die wir ja auch gerade durch das BSW vertreten sehen.
Ja, vielen Dank. Auch das ist eine super spannende Frage. Ich würde es zunächst mal dahingehend beantworten wollen, dass man auch für die Nachkriegszeit in Westdeutschland, wenn man sich Umfragen anschaut, sehr schön nachzeichnen kann, dass es auch dort eine Weile gebraucht hat, bis Bürgerinnen und Bürger mit den Parteien nicht nur so ein instrumentelles, sondern auch so ein emotional-affektives Bündnis eingegangen sind. Und auch Wertschätzung für Demokratie ist was sich tendenziell entwickelt und nicht sofort da ist. Also insofern wird man rückblickend vielleicht sagen, war die Euphorie, die man übrigens auch in Umfragen sieht, was so ökonomische Zukunftsaussichten rund um 1990 betrifft, die waren vielleicht viel zu hoch und die harte Landung danach dann umso gravierender, wenn man so will, was die ökonomische Situation und einfach auch den Wert der eigenen Biografie, wenn Sie so wollen, betrifft. Aber entscheidend scheint mir zu sein, dass es vergleichsweise wenig so abpuffernde Kräfte gibt. Also dass man schon an vielen Stellen für Westdeutschland, insbesondere für ältere Menschen in Westdeutschland, immer noch sowas findet wie stabile Parteibindungen. Dass Leute sagen, hey, ich bin zwar vielleicht gerade total unzufrieden mit dem, was die da machen oder auch mit den Personen an der Spitze, aber trotzdem fühle ich mich mit einer Partei verbunden, die bedeutet mir was. Es ist mir nicht egal, wie es um diese Partei bestellt ist. Und das hat sich so in Ostdeutschland nicht entwickeln können, wenn man so will, sondern da sind die Ausschläge, die Veränderungen von einer Wahl zur anderen einfach viel, viel größer und auch die Rolle von Personen dann vielleicht entsprechend auch nochmal größer. Und das führt dann auch dazu, dass es eine größere Offenheit für neue politische Kräfte gibt, dass auch Unzufriedenheit schneller gravierender wird und sich am Wahltag ihren Weg sucht. Und dann kommen wir in etwas, was wir, glaube ich, jetzt erleben und was wir dann vielleicht auch im Herbst sehen, dass sich all diese Prozesse auch noch wechselseitig verstärken. Dass ich dann plötzlich eine Situation habe mit einer AfD, die sehr stark ist, ich will das jetzt gar nicht quantifizieren, was die Folge hat, dass man irgendwie um diese Partei herum Koalitionen bauen muss. Was dann wiederum bedeutet, dass Koalitionen geschmiedet werden müssen, wo Menschen das Gefühl haben, die passen doch gar nicht zusammen. Ich will eigentlich nicht in dieser Koalition sein, aber ich muss es irgendwie mit den anderen zusammen sein, weil es das Einzige ist, was noch geht. Und das erzeugt dann natürlich genau wieder den Eindruck, den die AfD natürlich auch dann ausnutzt, sagen, ja, guck mal, alle anderen, die arbeiten nur zusammen, die wollen nur an der Macht bleiben. Und damit komme ich zurück zur Frage und dann bin ich auch schon wieder still. Das aktiviert natürlich auch bestimmte Images von Parteien, die, also das Bild Partei, ich bin kein Ostdeutscher, aber was ich so lese, höre, wenn ich mit Menschen rede, natürlich, wenn ich von der Partei spreche, der Einheitspartei, dann ist es einfach historisch was gelernt anderes, als wenn ich sozusagen in einem Vielparteiensystem aufgewachsen bin. Auch das unterschätzt man, glaube ich, zuweilen, wenn man so tut, als sei das irgendwie ein großes Deutschland, was inzwischen doch 40 Jahre oder 35 Jahre deutsche Einheit jetzt schon hinter sich hat. Wie kann es denn da immer noch diese großen Unterschiede geben? Ich glaube, die sind tief drin. Das sind so Bilder, die wir in unseren Köpfen haben. Hat man auch in der Pandemie gemerkt, was das bei Menschen so ausgelöst hat. Und das wirkt immer noch sehr, sehr stark nach.
Welche Themen spielen denn sonst noch eine Rolle? Also würden Sie sagen, dass dass das Kernthema Migration so präsent ist, dass Umwelt ähnlich wenig Beachtung finden wird wie jetzt in der Europawahl? Oder denken Sie, dass da jetzt nochmal entscheidende Wendungen geben könnte in den nächsten Monaten?
Also wo so Klima, Umwelt jetzt so richtig dominant plötzlich wieder herkommen soll, you never know. Ich meine, wir erleben in sehr dichter Abfolge irgendwo auf der Welt gerade immer Extremwetterereignisse. Ich glaube schon, dass Leute irgendwann anfangen, auch darüber nochmal mehr nachzudenken, was man, ne, wie man damit umgeht und was das vielleicht auch erfordert. Aber es scheint aktuell noch nicht wirklich der Fall zu sein. Was auf der Landesebene immer nochmal dazukommt, wobei das für die Akteure durchaus ambivalent ist, ist Bildung als Thema. Ich meine, darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen heute. Wofür sind Länder eigentlich zuständig? Was fällt in die Kompetenzhoheit? Und das ist dann eben sehr häufig Bildungspolitik, Kulturhoheit der Länder, was aber häufig kein Gewinnerthema ist, wenn man ehrlich ist, sondern was häufig was ist, wogegen dann mobilisiert wird. Und es gab diese sehr, sehr langwierigen G8, G9-Diskussionen in vielen Bundesländern, die vielen Landesregierungen echt zugesetzt haben. Und Bildung ist so ein Thema, das erleben sehr viele über ihre Kinder oder wo einfach viele Menschen so ein konkretes Erleben haben und häufig dann auch das nicht nur positiv erlebt wird, lass mich mal so formulieren, sodass das oft ein Thema auf der Landespolitik ist, was einflussreich ist, was aber für die politisch Verantwortlichen sehr, sehr schwierig ist, aber mindestens eines, wofür die Landesebene zuständig ist und was dann doch immer auch so mindestens so eine Nebenrolle in den Wahlkämpfen spielt.
Ich habe eine Frage an Sie noch einmal zur Einordnung und Einschätzung der AfD. Sie haben ja darauf hingewiesen, diese eigenartige Verbindung, die es bei anderen Parteien nicht gibt, dass das BSW, nee, bezieht sich erst aufs BSW, dann auf die AfD, dass das BSW sozusagen eine komische Verbindung ist zwischen kulturell konservativ und ökonomisch eigentlich im klassischen Sinne links. Das sortiert sich ansonsten anders. Gibt es nicht einen dritten Faktor, wo das BSW in Wahrheit eine ziemliche Schnittmenge hat mit der AfD, nämlich bei der Frage der Anti-Establishment-Orientierung? Mhm. Politisch-kulturell begreift sich die AfD ja wirklich hochgradig im Trumpschen Sinne als Anti-Establishment und macht Elitenbashing und so weiter. Nach meinem Eindruck segelt oder reitet BSW mit Sarah Wagenknecht ganz voran, reitet auf genau der gleichen Welle. Sie etablieren sich als eigentlich eine Anti-Establishment-Partei. Das war ja schon ihre Rolle, auch als sie noch zur Linken gehörte. Da war sie ja innerhalb der Linken, war sie ja die Opposition gegen die Teile der Linken, die entweder woke waren oder die zu sehr zu nah am angeblichen Regierungslager waren. Also welche Rolle spielt bei einer Entscheidung nach Ihrem Eindruck am Ende eine Entscheidung vielleicht zwischen BSW oder auch AfD? Welche Rolle spielt dieser Faktor der Anti-Establishment-Orientierung?
Also wir haben ja eben schon über mögliche Austauschprozesse oder Muster von Wählerinnen und Wählern zwischen AfD und BSW gesprochen. Und das ist genau der Grund, warum das wechselseitig kompatibel ist. Nicht so sehr programmatisch, vielleicht mit Blick auf den Krieg Russland-Ukraine, auch nochmal ein Punkt, den man da einwerfen will, aber grundsätzlich nicht so sehr programmatisch, sondern eher in diesem, Sie haben das Anti-Establishment genannt, ich würde vielleicht Populismus sagen, Populismus verstanden als so ein Appellieren an wir hier unten, die einfachen Leute, wir haben doch so viel gemeinsam, die da oben machen eh, was sie wollen und es geht nur, wenn wir da richtig hart in den Konflikt gehen. Das wäre so eine Sichtweise auf Populismus, der kann dann linkspopulistisch oder rechtspopulistisch sein, aber trotzdem ist das so der gemeinsame Kern. Das ist auch genau der Bereich, wo sich die Parteien wechselseitig sozusagen Konkurrenz machen können, wechselseitig Wählerinnen und Wähler auch abspenstig machen können. Für manche war genau das die große Hoffnung, die mit dem BSW verbunden war, dass zumindest die Anti-Establishment, die populistischen, die Protestwählerinnen und Wähler, dass die vielleicht zum BSW gehen würden. Aber wir haben jetzt auch bei der Europawahl gelernt, das ist alles keine Garantie, sondern da kann vieles passieren. Aber das ist sicher was die beiden Parteien, obwohl man die einen vielleicht eher als links und die anderen eher als rechts sehen würde, alles in allem, was sie dann trotzdem tatsächlich verbindet.
So, Herr Faas, Sie müssten mal sagen, haben Sie noch 10 Minuten oder ist Ihre Zeit beendet?
Vielleicht machen wir noch 5.
Ja, Sie können sich auch ausdenken. Ich würde gerne zum Schluss noch mal zu einer Frage kommen, da sind Sie am Ende dran. Weil so ein bisschen haben wir uns bei der Sachsen-Folge und werden bei Thüringen sicherlich auch darauf schauen, mit der Frage beschäftigt, was ist denn nach der Wahl? So, also nehmen wir die aktuellen Wahlprognosen an der Hand. Welche Koalition können sich bilden? Sie haben schon richtig gesagt, der Versuch wird ja wahrscheinlich sein, irgendwie eine Koalition um die AfD rundherum zu bilden, ne, um irgendwie das zu verhindern. Das ist jetzt in Brandenburg aber besonders problematisch, weil wenn man sich die aktuelle Umfrage anguckt, ich habe es ja gerade schon zitiert, dann ist es so, dass aktuell ein Bündnis, also von Ampel brauchen wir gar nicht reden, ein Bündnis CDU, SPD, Grüne hätte keine Mehrheiten, wäre bei 42%. Ein Bündnis BSW, CDU, SPD hätte eine knappe Mehrheit. So, und dann hört es eigentlich auch schon auf. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir hätten noch AfD, CDU, also Brandmauer würde quasi fallen unter der Prämisse, wenn sie überhaupt jemals vorhanden wäre, wären wir knapp über der absoluten Mehrheit und AfD, BSW hätten eine Mehrheit. Okay, aber gehen wir mal davon aus, AfD, BSW eher nicht, dann wäre schon die Frage, welche Koalitionen sind überhaupt noch möglich? Und dann heißt es ja eigentlich, die BSW wird zum Königsmacher, wenn man das mal ganz korrekt formuliert. Das ist ja auch der Grund, wenn man so ein bisschen den medialen Berichterstattung Folgen schenken mag, dass auf Bundesebene alles ausgeschlossen wird, auf Landesebene eher nicht oder eher wenig oder nicht so thematisiert wird. Deshalb würde ich vielleicht mal die Frage in die Runde geben, welche, Herr Fassi ist zum Schluss dran, welche Koalition haltet ihr jetzt für am möglichsten? Wird die BSW da quasi in so eine Koalition gehen? Ist das überhaupt möglich? Oder steht Brandenburg vor so etwas wie einer, ich sag's mal, Minderheitsregierung? Auch das wäre ja möglich, dass man quasi vor ganz instabilen politischen Zuständen geht. Denn wenn man ganz ehrlich ist, Brandenburg ist von allen drei Bundesländern das, wo das aktuell am meisten auf dem Patt hinausläuft. Aha, du kannst ja gerne mal starten.
Ja, also ich denke, das hängt, hört man mich gut? Oder? Ja, okay. Ich denke, das hängt ganz stark von der CDU ab. Die SPD hat jetzt ja weniger eine dominierende Funktion, was also die Äußerung von Wünschen angeht. Und ja, das kommt eben darauf an, ob die CDU der Brandmauer standhält oder nicht. Und was ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre eine Koalition aus CDU, SPD und Grüner. Sehe ich schwierig politisch. Also ja, es sind ja doch sehr unterschiedliche Punkte oder ja, in Inhalte in den Parteien. Aber ja, sofern die CDU sich gegen die AfD stellt, dann stimmenmäßig, denke ich, könnte es in die Richtung gehen.
Du musst wohl wissen, dass sie aktuell keine Mehrheit hätten. Ne? Aktuell stünden sie bei 42%, hätten in der aktuellen Koalition CDU, SPD, Grüne keine Mehrheit.
Ne? Ah, okay.
Das ist mal ganz wichtig. Also nur die BSW verhilft aufgrund dessen, dass sie aktuell bei 17% steht, quasi über die Hürde fast
eine Koalition. Das heißt, es ist die einzige Drei-Parteien-Kombination gerade mit BSW. Verstehe ich das richtig?
Korrekt. BSW, CDU, ja, SPD, okay. BSW, CDU, Grüne, egal was auch immer, die geht über 50, alles andere nicht. Weil die AfD halt aktuell also in der Umfrage bei 30% steht. Und damit hat sie eine große Anzahl. Wir kommen nachher nochmal zu einer anderen Sache, aber ja, genau.
Okay.
So ist es. JV.
Ja, also ich würde erstmal sagen, dass ich das für relativ unwahrscheinlich halte, dass die Brandenburger CDU mit der AfD in eine Koalition eingeht, beziehungsweise eigentlich halte ich das für fast ausgeschlossen. Also zumindest haben wir uns ja auch schon in den Folgen zuvor, vor allem als es um Sachsen ging, haben wir ja da eher gesehen, dass die CDU da schon eine recht spezielle Rolle hat und man sich da auch durchaus mehr als in anderen Bundesländern vorstellen könnte, dass diese Koalition mit der AfD irgendwann mal durch ein Lauterwerden der Stimmen innerhalb der CDU, die das auf den Weg bringen wollen, irgendwann mal zustande kommt. Das würde ich sagen, sehen wir in Brandenburg eher nicht. Da denke ich, ist also zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich nehme das zumindest so wahr, dass da die CDU eher auf einem, also nicht auf so einem extrem harten Kurs ist, dass sie mit der AfD koalieren würde. Hat man ja auch an den Koalitionen mit der, also ich finde, dass es einfach auch die CDU sich dann selber so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Wähler verraten würde, weil die Wähler ja aus, also viele, um die AfD zu verhindern, auch CDU gewählt haben. Und deswegen sehe ich das eher so, dass es tatsächlich am Ende auf diese Koalition zwischen CDU, SPD und BSW hinauslaufen wird, weil dann einfach, denke ich mal, die CDU die BSW als Koalitionspartner gegenüber der AfD präferieren wird, auch wenn sie da wahrscheinlich sehr schlechtes Gewissen haben werden, mit der BSW zusammenzuarbeiten. Aber im Endeffekt, denke ich mal, ist das doch die deutlich wahrscheinlichere Option, wenn man die Minderheitenregierungen mal außen vor lässt.
Ja, ich denke auch, dass es die wahrscheinlichste Option ist. Ich glaube nicht, dass die CDU gewillt sein wird, eine Minderheitenregierung mit SPD und Grünen anzutreten, weil man ist von den Grünen oder man präsentiert sich zumindest in den Medien den Grünen genauso negativ geneigt gegenüber wie BSW und AfD. Und dann wäre man noch zusätzlich in der Minderheitenregierung. Also das kann ich mir schwierig vorstellen, dass das mit der CDU-bundespolitischen Linie vereinbar wäre. Ich denke nicht, dass es auf AfD, BSW hinauslaufen wird. Und ich denke auch, dass es auf AfD, CDU hinauslaufen kann. Und zwar, wenn es in den anderen Bundesländern die Wählen auch darauf hinausläuft. Beziehungsweise je nachdem, wie sich die anderen Bundesländer verhalten, kann ich mir gut vorstellen, dass Brandenburg ähnlich handelt. Also es reicht halt ein Bundesland, wage ich zu behaupten, wo dieser Schritt getan wird und die anderen werden nachziehen. Einfach weil die Optionen in der Koalitionsbildung so beschränkt sind. Und ich kann mir im Notfall sogar vorstellen, dass Brandenburg das Bundesland ist, was diesen ersten Schritt leider macht. Eben weil hier die Regierungsbildung so schwierig ist, weil eben mehr als nur ein, zwei oder drei Parteien von Relevanz sind, was so die Prozentzahlen angeht.
Herr Faas, was sagen Sie abschließend?
Hallo, ja, ganz kurz.
Achso, sorry, ich war übersehen, tut mir leid. Dann fass dich kurz. Ja,
danke.
Die 5 Minuten, du.
Ja, ja. Ich finde, find TMs Perspektive relativ interessant, aber ich würde noch mal kurz nachfragen, Herr Kabisch. Sie meinten, die AfD hat momentan Umfragewerte von 30% und die CDU muss ja muss 15% haben oder so?
Die CDU steht aktuell bei 16,5%. Es kommt noch dazu, dass wir in Brandenburg das Problem haben, dass wir, hat Herr Faas richtig gesagt, wir ein sehr starkes Erststimmenergebnis erwarten. Dementsprechend werden sie sehr viele Überhangmandate haben. Wir haben im Brandenburger Wahlgesetz aktuell nicht diese Form der Ausgleichsmandate, die es noch auf einem alten Bundesgesetzpunkt gibt. Dementsprechend erwartet man hier eine Verzerrung des Zweitstimmergebnisses zugunsten der AfD. Da gibt es einen sehr schönen Artikel, eine sehr schöne Studie zu aktuell. Also long story short, dementsprechend AfD 29%, CDU 16,5%.
Okay. Also grundsätzlich, ich kann eigentlich allen anderen nur wirklich zustimmen. Das Wahrscheinlichste, was ich momentan sehe, ist, dass die CDU über in Schatten springen muss und dann mit der SPD und BSW zusammen koalieren muss, weil die anderen Optionen sind noch schlimmer für die CSU, also insbesondere mit den Grünen zusammen und erst recht mit der AfD. Und die CDU möchte natürlich an der Regierung beteiligt sein, wie alle anderen Parteien idealerweise auch. Und ist meiner Meinung nach die einzige wirklich Möglichkeit, um dann am Ende eben zu einer Mehrheitsregierung zu kommen, die durchaus funktionieren könnte.
So, Herr Faas, ich gebe Ihnen das Wort. Und Hans, du kommst dann ganz zum Schluss, okay?
Ja. Also erstmal kann wirklich noch viel passieren, das will ich tatsächlich nochmal sagen. Und wir werden auch noch ganz viel über 5%-Hürde sprechen, und zwar für Parteien, über die wir das bisher nicht gedacht haben, dass wir darüber sprechen müssen, weil Menschen anfangen werden, sich zu überlegen, wer soll denn da auf Platz 1 landen, wer soll nicht auf Platz 1 landen. Und ansonsten ist schon interessant, auch, also nachvollziehbar, aber trotzdem interessant, mit welcher Selbstverständlichkeit wir jetzt über ein Bündnis zwischen Sarah Wagenknecht und der SPD sprechen, was ja auf Bundesebene lange, also bis heute unmöglich war eigentlich, ne, dass man gesagt hat, das möchte die SPD, dafür ist man noch nicht bereit. Das zeigt tatsächlich nur, wie verfahren die Situationen sind. Ich glaube, am Ende wird man eine Mehrheit finden und die wird so viele Player beinhalten, wie nötig sind. Minderheitsregierungen in diesen Zeiten sehe ich nicht, gerade weil das potenziell immer bedeuten würde, dass es dann heißt, guck mal, dieses Gesetz ist jetzt nur mit den Stimmen der AfD verabschiedet worden. Ich glaube, darauf kann sich keine Partei letztlich dauerhaft einlassen. Aber das wird ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten werden und über den Tag hinaus auch für noch mehr Unzufriedenheit sorgen. Ich empfehle einen Blick nach Frankreich an der Stelle, wo man genau merkt, wie diese Unzufriedenheiten sich immer, immer weiter aufbauen. Also das ist schon was, was einem Sorge bereiten kann tatsächlich.
Gut, Herr Faas, ich habe Ihre Zeit lange überstrapaziert. Ich danke Ihnen auf alle Fälle, dass Sie bei uns heute zu Gast waren und über Brandenburg mit uns gesprochen haben. Und da vielleicht hört man und sieht man sich wieder. Dankeschön.
Sehr gerne. Alles Gute Ihnen. Danke. Ciao. Tschüss.
So, Hans, und du kriegst quasi das Schlusswort. Ich will dich ja auch noch zu der Frage unbedingt hören.
Ja, und ich habe da eine ziemlich andere Position. Und schade, dass Herr Faas weg ist, weil der empfiehlt den Blick nach Frankreich. Ich empfehle den Blick nach Thüringen. Thüringen wird seit 4 Jahren von einer Minderheitsregierung regiert. Ja? Rot-Rot-Grün in Thüringen ist eine Minderheitsregierung. Die haben Deals gemacht mit der CDU, die das zulassen. Das ist alles nicht unbedingt einfach für Bodo Ramelow und seine Leute. Aber seit 4 Jahren wird Thüringen stabil regiert von einer Minderheitsregierung. So, das heißt, ich kann mir das Modell Minderheitsregierung durchaus auch wenn es aus heutiger Sicht so grotesk weit fernzuliegen scheint, in Anbetracht komischer Wahlergebnisse und Arithmetiken kann ich mir vorstellen, dass dann im Herbst auf einmal es eine Konstellation gibt, wo dann gesagt wird, ja, in Gottes Namen, dann sagt Partei X eben, gut, wir dulden eine Minderheitsregierung, eine Koalition aus drei anderen Parteien, weil es ist immer, das ist uns immer noch lieber, als wenn wir da selber mit ins Boot steigen müssten. Also, ich finde, Minderheitsregierung ist nicht so selbstverständlich auszuschließen, wie das jetzt hier eigentlich bei allen, die sich gemeldet hatten, klang.
Wobei, wir kommen ja zu Thüringen noch in zwei Wochen, aber schon mal kleiner Spoiler vorab. Thüringen ist aber auch das Bundesland, wo die Zufriedenheit mit der Landesregierung mit am geringsten ist. Drittletzter Platz. Also stabil ist das eine, Zufriedenheit ist das andere, was man auch nicht ganz außen vor lassen dürfte. Gleichwohl natürlich Minderheitsregierungen immer eine Diskussionsmöglichkeit sind. Ja, damit haben wir Schluss der heutigen, TM, sorry, ich habe dich was übersehen. Ich sehe heute irgendwie schlecht. Keine Ahnung.
Ja, ich wollte nur ganz kurz eine Sache anfügen. Und zwar, Hans hat es ja schon angesprochen, in Thüringen würden dann Stimmen der CDU eben mit eingebunden werden, um politische Entscheidungen zu fällen in dieser Minderheitsregierung. Das wäre natürlich in Brandenburg nicht möglich. Die CDU wäre ja schon Teil der Koalition, CDU, Grüne, SPD. Und dann bräuchte man Stimmen von BSW oder AfD, die beide als Anti-Establishment-Parteien sich selbst verstehen. Das heißt, die werden aus Prinzip dagegen stimmen. Das ist zumindest meine Annahme. Deswegen glaube ich, dass, also ich kann es mir vorstellen, dass sie das machen, aber ich glaube, dass es so sehr BSW und AfD in die Karten spielen wird, dass es eine massive Fehlentscheidung wäre.
Aha, du kannst gerne noch, wenn du willst. Die Minute nehmen
wir. Ja, ich hatte jetzt auch aus demselben Grund überlegt, dass diese erpresserische Funktion dadurch irgendwie auch entstehen könnte und hatte auch noch einen anderen Gedanken, dass irgendwie so oder so ein Kuschelkurs mit der AfD absolut nicht mehr ausgeschlossen wird. Und das finde ich auch irgendwie schwierig. Also ich kann dadurch jetzt auch nach der Folge viel besser verstehen, wieso sich bestimmte CDU-Politiker noch so sacht ausdrücken und die Zusammenarbeit eben nicht ausschließen. Aber ich frage mich, ob das nicht vielleicht also wichtig wäre für mehr Stimmen. Also auch an dich, Hans. Wie siehst du das?
Darf ich ganz kurz? Eine Sache möchte ich noch hinzufügen, und zwar halte ich auch die Koalition mit dem BSW für relativ wahrscheinlich, weil es in anderen Bundesländern, siehe Sachsen, siehe Thüringen, ziemlich sicher darauf hinauslaufen wird. Also gerade in Sachsen glaube ich halt nicht, dass andere Optionen so wirklich zur Verfügung stehen. Ich glaube, wenn es da darauf hinauslaufen wird, dann kann es auch in Brandenburg gut sein, dass dann eben in diesen sauren Apfel gebissen wird, als in anderen verfaulten Apfel zu beißen.
Schöne Metapher.
Hans, möchtest du nochmal oder?
Ja, nee, ich, wie gesagt, ich weiß es einfach nicht. Das ist jetzt wirklich, wir gucken da alle in die ganz, ganz große Glaskugel. Ich weiß es nicht. Ich hab nur gesagt, im Blick auf Thüringen, dort regiert mit Schwierigkeiten, aber seit 4 Jahren irgendwie stabil, eine Minderheitsregierung, die von einer außenstehenden, ziemlich großen, immer noch großen Partei geduldet wird. Und so ein Modell kann ich mir als strukturelles Modell am Ende auch für Brandenburg vorstellen. Das hängt aber wirklich davon ab, wie sieht nachher das Wahlergebnis konkret aus, welche Partei hat wie viele Sitze und dann fängt ein multiples Armdrücken und Erpressen statt. Ja, dabei kann aber eben auch aus meiner Sicht am Ende kann auch eine Minderheitsregierung rauskommen. Mehr wollte ich nicht sagen.
Vielleicht ist es genau der Blick, den man dann werfen muss nach der Wahl. Wenn die Ergebnisse da sind, dann kann man, glaube ich, genauer darauf schauen. Dann weiß man auch, wie sich das entwickelt hat und wie viel Verschiebung es noch gab. Denn also bei den Worten, die wir heute gehört haben, zumindest in Brandenburg sind die Umfragewerte der letzten Monate sehr, sehr, sehr stabil. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja noch Änderungen, die möglich sind. So, aha, du kriegst nochmal ganz kurz das Wort. Wir sind lange über unsere 60-Minuten-Grenze für diese Sommerfolge. Soll ja keine normale Folge werden.
Damit sind wir bald dabei. Nein, ich wollte nur nochmal anmerken, dass ich einfach sehr schlechte Vorkenntnisse über die Wahlen hatte, aber sie mich natürlich interessieren als Scholze-Potsdamerin. Ja.
Ja, wenn wir schon beim Meckern sind, du hast vorhin einen Podcast zitiert von Ralf Schuler, den ich nicht unbedingt empfehlen würde. Ralf Schuler kommt aus, also ehemaliger Bild, Bild Berlin-Korrespondent, jetzt bei NIOS aktiv, diesem rechten, wirklich rechtsorientierten Portal um den ehemaligen Bildchef, dessen Name mir gerade ja nicht einfällt, aber ihr wisst schon.
Reichelt,
danke,
Julian Reichelt.
Dankeschön, dafür habe ich dich ja, Hans. Ich danke dir sehr. Ja. Kann man absolut nicht empfehlen. Also vielleicht so also als Gegneranalyse, aber sonst sehr, sehr schwierig. Ich wollte es nochmal genannt haben. Schwieriger Typ, auch mit schwierigen Ansichten.
Ja, es ist nur so schwierig, also Podcasts im Allgemeinen zu finden, oder darüber hatten wir auch schon gesprochen. Ich fand, ich kannte ihn vorher gar nicht, das ist ein sehr guter Punkt. Ich fand einfach die Ansicht der CDU sehr wichtig in Brandenburg und die kam gut raus in der Folge. Aber ja, berechtigte Kritik.
Alles gut, es kann bei der Folge auch durchaus als Interview technisch gut gepasst hat, auch inhaltlich gewinnbringend sein. Es gibt von ihm auch genug Folgen, die äußerst schwierig sind. Da brauchen wir nur mal ein bisschen recherchieren. Es gibt sehr gute Analysen da über Medien, über ihn und über seine Arbeit. Sehr empfehlenswert. So, jetzt sind wir am Ende angekommen der heutigen Ausgabe der Sommerreihe. Haben wir die Zeit überzogen, aber für euch und Sommer machen wir das ja gerne. In der nächsten Folge gucken wir auf Thüringen, wie angekündigt. Und dann endet diese Sommerreihe entsprechend schon. Ihr kennt die generellen Feedback-Möglichkeiten via Mail oder Social Media. Und dann nach der Thüringen-Folge quasi folgt eine kleine Pause und dann hören wir uns Ende September regulär wieder mit der nächsten Staffel wieder, so war alles so klappt und alles so wollen, wie es sein soll. Wir wünschen euch bis dahin einen schönen Sommer. Wir gehen ins Outro. Ihr wisst, Outro ohne Inhalt, weil Sommerfolgen und was sollen wir da noch Inhalt reinpacken. Und dann hören wir uns in 2 Wochen an dieser Stelle wieder. Bis dahin genießt die Sonne, genießt die hoffentlich schöne Wetter. Und dann bis dahin. Bleibt politisch. Bis bald. Tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.